Darf ich nochmal alle herzlich grüßen, freue mich über jeden, der heute Abend gekommen ist. Damit das Ganze keine Einbahnstraße wird, habt ihr am Eingang so eine gelbe Kommentarkarte bekommen. Da kann man den Kommentar zum Abend abgeben. Aber viel interessanter ist vielleicht, ihr könnt darauf Fragen schreiben. Und diese Fragen oder diese Karten mit den Fragen könnt ihr draußen, wenn ihr rausgeht, auf der rechten Seite ist so eine Box, da könnt ihr die einwerfen und ich würde mich bemühen, diese Fragen hier im Vorprogramm jeden Abend dann auch gleich zu beantworten. Wenn du vielleicht nicht den Mut hast oder nicht möchtest, mit uns persönlich zu sprechen, dann ist das eine Möglichkeit, um einfach auch Fragen loszuwerden, die dich bewegen. Nun, heute Abend geht es um die Frage, wie finde ich den Sinn des Lebens? Ich kann mich erinnern, ich hatte dieses Thema vor einigen Jahren in einer Jugendgruppe und die Jugendlichen haben dann zunächst ein Anspiel gemacht. Zwei Fahrgäste sitzen im Abteil der Bundesbahn, ja, und bringen den Schaffner aus der Fassung. Denn der eine hatte eine Fahrkarte mit Ziel München, sitzt aber im Zug nach Hamburg. Und der Schaffner hat ihn darauf hingewiesen, ach, er wollte einfach mal die Bahnfahrt genießen. Dann war da noch jemand, der hatte eine Fahrkarte gelöst über 600 Kilometer und ihm war eigentlich egal, wohin der Zug fährt. Erst habe ich gedacht, ist das vielleicht übertrieben, wenn man ein Thema wie dieses mit einem solchen Anspiel einleitet. Nun, wir haben in den letzten Jahren im Rahmen unserer Zeltmission Umfragen gemacht in Fußgängerzonen der Großstädte. Und eine Frage dieser Umfrage hieß, haben Sie schon einmal über den Sinn Ihres Lebens nachgedacht? Wir haben dann später 1000 solcher Fragebögen ausgewertet und 220 antworteten mit Nein. Nun die 780, die mit Ja geantwortet haben, die haben wir dann gefragt, ja, was ist denn der Sinn Ihres Lebens? Und 30% hatten darauf keine Antwort. Das heißt doch zusammengefasst, jeder Zweite hat keine Antwort auf die Frage, die uns heute Abend beschäftigt. Auf der anderen Seite wurde bei uns in der Nähe einmal wurden Jugendliche gefragt, und zwar 530 Azubis, was sie tun würden, wenn sie nur noch einen Tag zu leben hätten. Interessant war, dass die meisten die Frage von heute Abend stellen würden, was ist der Sinn meines Lebens? Und da musste ich so denken an den weisen Mose, der schreibt im Psalm 90, Vers 12, lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Ich werde morgen Mittag nach Lippstadt fahren, um dort einen 61-jährigen Mann zu beerdigen. 2019 war er mit seiner Frau mit uns zusammen in Israel. Und Beerdigungen sind immer eine ganz besondere Chance, Menschen auf das Wesentliche hinzuweisen. Denn ich selber habe mich auf dem Friedhof, als 1969 mein Opa in Wuppertal beerdigt wurde, für Jesus Christus entschieden und habe diese Frage beantwortet gefunden. Und ich hoffe, dass du das heute Abend nachvollziehen kannst, was diese Antwort denn mit Jesus zu tun hat. Und als ich diesen Vers las von Mose, ja, musste ich denken, so habe ich es in meinem eigenen Leben erlebt und wünsche auch, dass du heute Abend angesichts der Tatsache, dass das ja ganz sicher für uns alle kommt, dass wir eines Tages sterben müssen, lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Die Sinnfrage ist schon eine der wichtigsten. Ich traf einen Mann Mitte 50 und fragte ihn, als wir uns in der Fußgängerzone trafen, unter anderem auch zu dieser Frage. Und dann sagt er, ja, ich habe mich das in letzter Zeit oft gefragt. Und dann beschrieb er, was ihn beschäftigte. Er sagte buchstäblich, mich hat man kaputt geschrieben. Ich habe eigentlich nur gearbeitet, aber jetzt ist meine Firma Konkurs. Ich bin arbeitslos und obendrein noch arbeitsunfähig. Dann habe ich alles investiert in meine zwei Jungs, aber die wollen heute nichts mehr von mir wissen. Und ich habe mich gefragt, wozu das alles? Und ihr Lieben, ich denke, das ist eine sehr gefährliche Situation, denn das Fehlen echter Sinnerfüllung treibt viele Menschen in Sucht und Gewalt bis hin in den Freitod. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Wir haben in Deutschland etwa 10.000 Selbstmorde jährlich. Also jede Stunde zwei Personen. Während wir hier im Zelt sitzen, bringen sich zwei Menschen um. Und wir haben etwa, also ich weiß nicht genau wie viele, aber Tausende, die versuchen, ihrem Leben ein Ende zu setzen, weil sie keine Antwort haben auf die Frage, wozu bin ich eigentlich hier? Und ich lasse bei den Philosophen, die ja sich sehr stark mit diesen Fragen beschäftigen, dass zum Beispiel der Philosoph Martin Heidegger schreibt, mit der Frage nach dem Sein wage ich mich an den Rand völliger Dunkelheit. Oder Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, schreibt, im Moment, da man nach Sinn und Wert des Lebens fragt, ist man krank. Nun, wir fragen heute Abend danach und ich hoffe, dass das nicht auf uns zutrifft. Wie finde ich den Sinn meines Lebens? Wenn uns eine Antwort geben kann, ist das natürlich Gott. Und deshalb darf ich einfach jetzt mal die Bibel befragen. Und dazu habe ich eine Begebenheit mitgebracht. Und zwar erlebt Jesus Christus, dass da jemand auf ihn zukommt, der Erbstreitigkeiten hat. Das kann ja in den besten Familien vorkommen. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis. Und das wollen wir uns mal etwas näher anschauen. Wer eine Bibel dabei hat, kann einfach mal aufschlagen. Das Lukas-Evangelium. Und wir lesen aus dem 12. Kapitel ab Vers 31. Da sagt Jesus, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Hier haben wir einen Menschen, der hat viel eingenommen, beschäftigt sich nun mit der Frage, was soll ich mit meinen vielen Gütern machen? Also ein wohlhabender Mann, der eine gute Ernte hat. Und was mir zunächst einmal aufgefallen ist, und ich habe das hier versucht, einmal auf dieser nächsten Folie zu markieren, dass dieser Mann ganz stark mit sich selbst beschäftigt ist. Überall treffen wir in diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, ich will das Leben genießen. Ich mache mir Gedanken, was ich mit meinem Reichtum tun kann. Er dreht sich also ständig um sich selbst. Und ich glaube, dass das schon ein Problem auch unserer Zeit ist. Ich sage immer gerne, in einer Notstandsgesellschaft nach dem Krieg, als unser Land in Trümmern lag, wurde das Wir groß geschrieben. Eine große Solidarität, eine gute Gemeinschaft, um Deutschland wieder aus den Trümmern zu heben. Aber je mehr der Wohlstand zunimmt, wird das Ich groß geschrieben. Und ich las vor einigen Jahren ein Trendbuch von Matthias Hawkes und darin beschreibt er, dass der Trend in der Wohlstandsgesellschaft der ist, dass aus dem Wir einer Notstandsgesellschaft das Ich des Wohlstands geworden ist. Denn in einer Wohlstandsgesellschaft hast du die Möglichkeiten, die Mittel, die Mobilität, die Medien und kannst dein Leben selbst leben. Und hier haben wir im Grunde einen modernen Menschen, dem geht es äußerlich gut. Er ist mit sich selbst beschäftigt, aber wir merken am Ende dieser Begebenheit oder dieses Gleichnisses, was Jesus schreibt, dass er dieses Urteil über sein Leben hören muss, du Narr. Und deshalb wollen wir anhand dieser Begebenheit einmal klären, was das Leben wirklich sinnvoll und wirklich reich macht. Und das Erste, was ich uns mitgeben möchte, ist, der Mensch ist für das Du geschaffen. Wir sind füreinander da. Ich und Du, das ist das Wir. Der jüdische Philosoph Martin Buber, er schreibt, Ich, werde am Du. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und das deckt sich mit dem, was wir schon ganz am Anfang lesen, als Gott den Menschen gemacht hatte. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das heißt, erfülltes Leben hat immer etwas mit Gemeinschaft zu tun, hat immer etwas damit zu tun, dass ich ein Gegenüber habe. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wer würde die Sinnfrage nicht stellen? Du hast vorhin erzählt, dass du schon sehr früh dich verliebt hast in deine Perle, die jetzt neben dir sitzt, ja? Ich habe so gedacht, ein Liebespaar auf der Parkbank würde die Frage von heute Abend nicht stellen. Oder glaubst du, dass der junge Mann zu seiner Freundin sagt, du Schatz, wofür bin ich eigentlich da? Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Ein Liebespaar würde diese Frage nicht stellen. Denn der Verliebte weiß, wofür er da ist. Und von daher hat die Antwort auf diese Frage, wozu bin ich hier, etwas zu tun mit intakter Gemeinschaft. Nun wissen wir aus Erfahrung aber alle, dass diese intakte Beziehung gestört werden kann. Du hast vielleicht jahrelang schon eine Freundschaft mit jemand und irgendwie kommt Schuld in die Beziehung und Schuld ist der Beziehungskiller Nummer eins. Und da müssen wir natürlich auch die Frage beantworten, wie gehen wir denn um mit Schuld? Was machen wir denn, wenn wir uns an einem anderen Menschen schuldig machen, vielleicht an unserem besten Freund oder Freundin und irgendeine dumme Sache machen, die Gemeinschaft trübt? Und von daher müssen wir auch heute Abend über diese Frage nachdenken. Nun, wir merken schon, die Antwort auf die Sinnfrage, es hat immer etwas zu tun mit einem Gegenüber. Und ich beantworte die Frage gerne mit der Frage, welchen Nutzen kann ich denn bringen? Denn ich brauche als Mensch das Gefühl, dass ich mich für jemand anders nützlich mache. Für meine Freundin, für meine Frau, für meine Kinder, für meine Familie. Oder denken wir soeben an den Mann, den ich getroffen habe, der auf einmal merkt, ich kann mich an meinem Arbeitsplatz nicht mehr nützlich machen, weil ich arbeitsunfähig bin. Ich brauche als Mensch das Gefühl, ich werde gebraucht. Und das gibt meinem Leben einen Sinn. Als Student trug ich immer sehr billige Uhren. Und was habe ich gemacht, wenn die Uhr kaputt ging? Habe sie weggeworfen und mir eine neue geholt für 5 D-Mark damals oder 10 D-Mark. Also sie brachte keinen Nutzen mehr. Und von daher brauchen wir als Menschen das Gefühl, ich kann mich für jemand anders nützlich machen. Das macht mein Leben reich und das gibt meinem Leben Sinn. Und jetzt merken wir aber, dieses Gegenüber, dieser Bezugspunkt, ob das nun eine Frau ist, mein Ehepartner, ob das mein Arbeitsplatz ist, das kann mir natürlich im Laufe des Lebens genommen werden. Durch Tod oder wie gedacht, durch Arbeitsunfähigkeit. Und deshalb ist noch etwas nötig. Ich brauche nicht nur ein Gegenüber, damit mein Leben Sinn gibt oder mein Leben sinnvoll wird, sondern hier wird noch etwas deutlich und das macht Jesus eben auch in diesem Gleichnis klar. Im Grunde ist der Mensch geschaffen für die Ewigkeit. Sind wir nicht alle auf der Suche nach dem Unvergänglichen? Nun, für viele ist natürlich der gelebte Augenblick die Ewigkeit, aber wir wissen, dass das trügerisch ist. Nun darf ich vielleicht als ehemaliger Lehrer eine Hausaufgabe heute Abend aufgeben. Ich werde das jeden Abend versuchen. Lies doch mal zu Hause zur Vertiefung dieses Themas von heute Abend das Buch der Bibel, wo diese Frage nach dem Sinn von Sein am intensivsten behandelt wird. Und das ist das Buch der Prediger. Der weise Salomo hat ja alles Mögliche ausprobiert. Er hat gearbeitet, er hat das Leben genossen, er hat seine Erfüllung in der Sexualität gesucht, er hatte immerhin 1000 Frauen, im Materialismus, dann in der Moral und in der Religion, er hat ganz enthaltsam und fromm gelebt. Und wenn du dieses Buch der Prediger durchliest, immer wieder kommt er zu dem Ergebnis, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Denn was bleibt dem Menschen von all seinen Mühen? Oder, wie wir hier lesen, welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne. Eine Generation kommt, eine Generation geht, aber die Ernte besteht in Ewigkeit. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie strebt ihrem Ort zu, wo sie wieder aufgeht. Alle Worte mühen sich ab. Nichts vermag ein Mensch zu sagen, das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Als ich dieses Buch durchgearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass Salomo 29 Mal von diesem Begriff verwendet, unter der Sonne, unter der Sonne, unter der Sonne. Und er kommt zu dem Ergebnis, wer eine Antwort auf die Sinnfrage allein unter der Sonne sucht, wird sie auf Dauer nicht finden. Und hier merken wir schon, es muss um mehr gehen. Das, was, um bei diesem Bild zu bleiben, oberhalb der Sonne ist, wir sind letztlich auf die Ewigkeit hin angelegt. Es gibt eben mehr als die sichtbaren und vergänglichen Dinge. Und auch der reichste Mensch der Erde kann von dieser Erde nichts mitnehmen. Von daher, wie heißt es hier in diesem Bericht, Lukas 12, du hast Güter auf viele Jahre und danach. Und an dieser Stelle merken wir, dass die Frage, wozu bin ich hier, auch mit der Frage zusammenhängt, wohin gehe ich denn eigentlich? Wie sieht denn das Ziel meines Lebens auf? Ich glaube, Christian Morgenstern war es, der hat mal gesagt, wer vom Ziel nichts weiß, kann den Weg nicht haben, muss im selben Kreis all sein Leben tragen. Das heißt, im Grunde suchen wir Menschen etwas Unveränderliches. Und es reicht nicht nur aus, dass es mehr gibt als unter der Sonne. Wir brauchen ein Gegenüber, wir brauchen einen Bezugspunkt, der unveränderlich ist und dem wir uns jederzeit nützlich machen können, egal ob wir krank oder gesund, arm oder reich, arbeitslos oder voll im Beruf stehend sind. Und die Frage ist, gibt es ein solches Gegenüber? Gibt es ein Du, einen Bezugspunkt, der Ewigkeitswert hat? Ja, natürlich gibt es den, sonst würde ich heute Abend hier nicht stehen. Und ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht von einem Mathematiker, Blaise Pascal, den ich unglaublich schätze. Ihr seht, er ist mit relativ jungen Jahren gestorben. Er war ein Genie, er hat mit 16 Jahren schon die Abhandlungen der Kegelschnitte verfasst und die Lehrsätze der euklidischen Geometrie. Und er war ein tiefgläubiger Christ. Und er sagt, all eure Einsichten können nur dahin gelangen, zu erkennen, dass ihr in euch selber weder die Wahrheit noch das Heil finden werdet. Die Philosophen haben es versprochen, aber sie haben es nie vollbringen können. Und dazu sagt Albert Einstein, eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gefunden zu haben, heißt religiös zu sein. Ja, es gibt diesen unveränderlichen Bezugspunkt und damit kommen wir zu einem dritten heute Abend. Der Mensch ist letztlich für Gott geschaffen. Ihr Lieben, Gott ist der Unveränderliche und er erwartet von uns eine Aufgabe, die ich jederzeit erfüllen kann. Ob ich krank oder gesund bin, ob ich viel oder wenig Arbeit habe, ich habe das selbst erlebt. Ich war in den 80er Jahren sehr oft im Krankenhaus. Ich glaube, es waren insgesamt 60 Tage. Ich bekam immer wieder einen Rückfall, hatte einen Gehörsturz nach dem anderen. Und damals wurde man im Krankenhaus noch mit Infusionen behandelt. Und ich wusste nicht, wie mein Leben weitergehen sollte. Ich wurde immer wieder aus dem Schuldienst rausgerissen, wieder ins Krankenhaus. Und da habe ich aber gemerkt, auch im Krankenhaus kann ich mich nützlich machen für diesen unveränderlichen Bezugspunkt Gott. Weißt du, wenn du mit jemandem auf dem Krankenzimmer liegst, dann kannst du ihm die beste Botschaft der Welt am besten erklären. Vor allen Dingen, er kann nicht weglaufen. Du kannst heute Abend rauslaufen, wenn dir was nicht gefällt. Gut, ich weiß, man muss da natürlich behutsam sein und man kann da nicht einfach drauf loslegen. Aber es ist so eine Möglichkeit, sich auch dann, wenn man krank ist, mit anderen Kranken zusammenliegt, einfach nützlich zu machen für den unveränderlichen Bezugspunkt Gott. Und Gott will, dass wir uns für ihn nützlich machen, dass wir ihn durch unser Leben ehren. Und wir sollen im Grunde, wie Jesus das hier in diesem Gleichnis am Ende sagt, wir sollen reich werden im Blick auf Gott. Schätze im Himmel sammeln, das ist das ganz Entscheidende. Wenn ich nochmal zurückkommen darf auf diesen Mann hier, Jesus sagt ja, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, was du bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Und was natürlich auffällt, wenn es um die Gottesbeziehung geht und Gott einem Bauer wie hier in diesem Gleichnis eine gute Ernte schenkt, ja, ey, wem verdankt er denn die gute Ernte? Wir haben ja heute Erntedankfest, das haben wir heute Morgen hier mit den Kindern zusammen gefeiert. Ein Bauer kann sich ja noch so abmühen. Er kann der fleißigste Bauer von Falbert oder meiner Tagen sein, aber wenn Gott keine gute Witterung schenkt, gibt es keine dicken Früchte. Und von daher, wenn das Land viel einträgt, dann gilt es doch auch Gott Danke zu sagen. Und das fiel mir in dem Zusammenhang ein, Leben macht Sinn, wenn wir Gott danken, wenn wir Gott in unser Leben mit einbeziehen, das macht das Leben letztlich reich. Und vor allen Dingen, wenn ich dann viel habe, wer viel hat, das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja auch in der Bibel keine Sünde, sondern das ist Gnade, wenn man sich das auf richtiger Weise natürlich erworben hat und Menschen nicht betrogen hat. Aber der Mann hat jetzt nun viel und anstatt zu fragen, Gott, du hast mich jetzt reich beschenkt, was soll ich denn mit all diesen guten Dingen machen? Denn wer viel hat, hat auch große Verantwortung. Und da dachte ich so, Leben macht Sinn, wenn ich in der Verantwortung vor Gott lebe. Und das ist das, was so entscheidend wichtig ist und was wir dann auch am Ende dieses Buches der Prediger lesen, nachdem Salomo alles Mögliche ausprobiert hat, kommt er am Ende zu dem Ergebnis, das Endergebnis, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn was soll jeder Mensch tun? Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Es geht letztlich darum, dass ich Gott mit einbeziehe und im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott mein Leben gestalte. Und ihr Lieben, im Grunde ist das ja das, was wir jeden Tag vor Augen haben sollten als Deutsche. Denn wenn wir in unser Grundgesetz hineinschauen, dann lesen wir in der Präambel unseres Grundgesetzes, dass wir uns das Grundgesetz gegeben haben im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott. Das heißt, die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes haben nach der schrecklichen Zeit totalitärer Systeme erkannt, wie wichtig die Freiheit des Evangeliums ist. Und die hängt eben damit zusammen, dass ich als Mensch ganz bewusst in Verantwortung vor Gott lebe. Und das macht mein Leben reich. Woran liegt es, dass wir solche Schwierigkeiten haben, diese Frage oder die Allgemeinheit, die Schwierigkeiten hat, diese Frage von heute Abend zu beantworten? Ich glaube, es hängt unter anderem eben damit zusammen, dass wir ganz bewusst Gott außen vor lassen wollen. Denn die Frage, wozu lebe ich, hängt natürlich zusammen mit der Frage, woher komme ich? Und wenn unsere Kinder schon in der Schule hören, dass sie sich rein zufällig über Jahrmilliarden aus niedrigeren Daseinsformen höher entwickelt haben zur Komplexität des Menschen und man einfach Gott außen vor lässt aus den Überlegungen, dann finde ich natürlich keine klare Antwort auf diese Frage von heute Abend. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, vor Jahren gab es einen Bestseller von einem norwegischen Professor für Philosophie, und der hat ein Buch geschrieben, Sophies Welt. Erinnert sich noch jemand an Sophies Welt? Das ist ja so ein Abriss der Philosophiegeschichte. 2500 Jahre Philosophiegeschichte in Form eines Romans. Zwei Mädels bekommen von einem zunächst unbekannten Professor immer Briefe geschrieben. Und in diesen Briefen wird die gesamte Philosophie der Jahrhunderte behandelt. Und am Anfang dieses Buches schreibt Jostein Gaarder, es ist leichter, philosophische Fragen zu stellen, als sie zu beantworten. Und am Ende seines Buches stellt er immer noch die Frage, Woher kommt denn der Urstoff, der Wertstoff, aus dem wir Menschen entstanden sind? Und da habe ich mich gefragt, wieso finden wir in der Philosophie keine Antwort auf die Fragen? Denn die Philosophen beschäftigen sich ja mit diesen existenziellen Fragen, woher, wozu, wohin? Und dann ist mir aufgefallen, ich glaube, in dem ganzen Buch kommt Gott nicht vor. Das heißt, wenn ich Gott außen vor lasse in der Beantwortung dieser entscheidenden Fragen, dann werde ich eben keine Antwort finden. Und deshalb müssen wir uns heute Abend auch Gedanken machen, wie bekomme ich denn ein intaktes Verhältnis, eine gute Gemeinschaft mit meinem Schöpfer, der mich wunderbar gemacht hat. Und da merken wir, dass der englische Schriftsteller Kester sein Recht hat, wenn er sagt, was auch immer wahr sein mag oder auch nicht, das eine ist gewiss, dass der Mensch nicht ist, was er sein sollte. Wir Menschen sind eben nicht von Natur aus so gut, dass wir zu Gott passen. Und der Beweis dafür, dass das so ist, ist ja die Tatsache, dass es auf der ganzen Welt kein Volk ohne Religion gibt. Und Religion ist immer der Versuch, die Gottheit zufriedenzustellen, damit man irgendwie in die Gemeinschaft mit der Gottheit, egal wie man die jetzt nennt, passt. Und von daher ist es schon entscheidend wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Unser Verhältnis zu Gott ist gestört. Und die Bibel nennt dieses gestörte Verhältnis Sünde. Und Sünde hat erstmal gar nichts mit Moral zu tun oder indem ich viele Gesetze übertreten habe, sondern Sünde ist ein Zustand, in den der Mensch seit dem Sündenfall hineingeboren wird. Und da ist es sehr interessant, dass Adam und Eva, nach der Bibel die ersten Menschen, schon gleich in ihrer Familie die Sinnfrage gestellt haben. Denn wie hieß der zweite Sohn von Adam und Eva? Seid ihr noch alle da? Abel. Was heißt Abel auf Deutsch? Hauch, Nichtigkeit. Das heißt, gleich nach dem Sündenfall hat das erste Ehepaar in der Namensgebung schon deutlich gemacht, was ist das Leben? Es ist ein Hauch, es ist Nichtigkeit. Und da musste ich an Augustinus denken, der mal gesagt hat, der Kirchenvater Augustinus, du hast uns für dich selbst geschaffen, und unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet in dir. Das heißt, man kann schon eine gewisse Zeit auch ohne Gott glücklich leben und auch ein erfülltes Leben haben. Aber auf Dauer brauchen wir eine intakte Gottesbeziehung. Wir brauchen ein unveränderliches Gegenüber, für das wir uns jederzeit, noch einmal, ob wir krank oder gesund sind, ob wir viel oder wenig schaffen können, nützlich machen können. Und das hat der reiche Kornbauer, von dem hier Jesus erzählt, hat das ja gezeigt. Meine einzige Sorge ist die Lagerung des Besitzes. Aber das ist keine Sache von Dauer. Und von daher brauchen wir eine intakte Gottesbeziehung. Der, der uns gemacht hat, weiß am besten, was wir brauchen. Und die Frage ist, wie bekomme ich das? Und ich glaube, das ist im Grunde ist das ganz einfach, aber vielleicht, weil es so einfach ist, tun wir uns Menschen so schwer. Wir müssen das mal eingestehen. Wir müssen mal eingestehen, dass wir eben nicht so sind, wie wir sein müssten, um zu Gott zu passen. Und das dürfen wir Gott sagen im Gebet. Und das nennt die Bibel Buße. Buße heißt ja nicht, dass ich mich selbst kasteie oder auf Steintreppen, auf den nackten Knien die Steintreppen hoch, krieche oder den Jakobsweg mache. Das hat zunächst mal gar nichts mit Buße zu tun. Buße, Metanoia, umdenken, dass ich in meine Gedanken Gott mit einbeziehe und zugebe, dass ich bisher ohne ihn gelebt habe. Und jetzt darf ich ein neues Leben beginnen. Buße ist das Nein zu dem alten Leben ohne Jesus Christus und Glauben ist das bewusste Ja zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Und so darf ich als Geschöpf Gottes ein Kind Gottes werden. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und das ist frohe, gute Botschaft, denn das ist ein Angebot, das Gott jedem macht. Manche stellen ja die Frage, wie wird man denn Christ? Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal eine Religionsstunde im 8. Schuljahr, Hauptschule, und wir kamen auf diese Frage, wie wird man Christ? Und dann meldet sich ein Schüler und sagt, ja, ist doch klar, indem ich in die Kirche gehe oder in ein Missionszelt, könnte er ja jetzt auch sagen. Dann meldet sich ein anderer Schüler, ich sage es jetzt mal so, wie er es gesagt hat, du bist blöd. Wenn du eine Nacht in der Garage schläfst, wirst du auch kein Auto. Er hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. indem ich ihnen eine äußere Geschichte mache, werde ich kein neuer Mensch. Das alles Entscheidende ist, was hier drin ist. Und das kann man am Wort Kirche schön deutlich machen. Das Wort Kirche kommt ja von dem griechischen Adjektiv Kyriake und heißt wörtlich übersetzt dem Herrn gehörig. Entscheidend ist, was hier drin ist. Gehöre ich Jesus, habe ich Jesus in meinem Herzen oder eben nicht? Weiß ich nur etwas über ihn, wie du das vorhin in deinem persönlichen Zeugnis gesagt hast, dass du es schon sehr früh erfahren hast, durch deine Eltern, bist wahrscheinlich so mitgelaufen. Oder habe ich Jesus wirklich in mein Leben eingeladen, in meinem Herzen? Und so wird aus einem Geschöpf Gottes, das wir ja alle sind, ein Kind Gottes. Und das ist das ganz Entscheidende. Durch den Glauben an Jesus Christus kann ein Mensch Kind Gottes werden. Sagst du vielleicht, ja, ich kenne ja manche Kinder Gottes in meiner Umgebung, aber ich habe so den Eindruck, dass die auch die Frage nach dem Sinn von Sein stellen und da keine klare Antwort drauf haben. Ja, das gibt es. Und das liegt eben daran, dass es auch Kinder Gottes gibt, die sich nicht nützlich machen für Ewigkeitswerte. Ich saß mal in der Bude eines Studenten und bereitete mich auf das Thema von heute Abend vor vielen Jahren in Siegen irgendwo. Und auf einmal gucke ich hoch von seinem Schreibtisch und da hing ein Plakat an seinem Schreibtisch. Darauf stand, habe ich mir sofort notiert, ein Werkzeug erfüllt nur dann seinen Zweck, wenn der Meister es in der Hand hält. Da habe ich gedacht, das ist der Schlüssel. Ich verstehe mich als Christ wie ein Werkzeug in der Hand Gottes. Und ich erfülle dann den Zweck, wenn ich mich von ihm gebrauchen lasse, als Werkzeug zu seiner Ehre. Und das macht das Leben wirklich reich. Und dazu möchte ich heute Abend ganz bewusst einladen. Einladen zu dieser Lebensübergabe, dass ich als Geschöpf Gottes, Kind Gottes werde und auch Kinder Gottes einlade, dass sie Mitarbeiter Gottes werden, denn das macht das Leben wirklich reich, dass wir Schätze im Himmel sammeln, die Ewigkeitswert haben und die uns nicht irgendwann genommen werden können, wie wir das hier in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, finden. Und das nicht über unserem Leben steht, du Narr, du Dummkopf, sondern dass wir Menschen sind, die sich nützlich machen für das Wichtigste. Ich versuche das mal zusammenzufassen, indem wir uns überlegen, wenn wir diese entscheidenden Fragen, die Jostein Gaarder, dieser norwegische Philosophieprofessor, versucht in seinem Roman Sophies Welt zu beantworten. Woher? Wozu? Wohin? Gehen wir mal davon aus, was heute viele meinen, ob sie davon wirklich überzeugt sind, stelle ich noch in Frage. Aber leider hören wir es ja schon sehr früh in der Schule. Wir haben uns aus dem Nichts höher entwickelt. Wie müssen wir denn dann diese Fragen beantworten? Woher komme ich? Aus dem Nichts. Wozu lebe ich? Für nichts. Und wohin gehe ich? Ins Nichts. Das macht das Leben nicht sinnvoll, oder? Einfach nichts. Jetzt gehen wir mal davon aus, was die Bibel sagt, wovon ich und viele hier in diesem Zelt überzeugt sind. Woher komme ich? Ich komme aus der Hand Gottes. Von Gott gewollt, von Gott gemacht, von Gott in Form gebracht. Die gesamte Schöpfung ist durch ein Wort entstanden, was Gott sprach, aber der Mensch wurde von Gott geschaffen. Und du darfst hier sitzen als Geschöpf Gottes. Und allein diese Tatsache ist schon etwas ganz Besonderes. Heute haben ja viele schon Probleme damit, wer sie überhaupt sind. Ob sie Männlein oder Weiblein sind, das wissen ja schon manche gar nicht mehr. Ich meine, ich weiß, dass ich ein Mann bin. Aber das ist ja heute schon für viele ein Problem. Und du kannst ja einfach dein Geschlecht ändern. Der Mensch möchte sich nämlich selbst bestimmen. Nein, Gott hat deinem Leben einen Sinn gegeben. Und Gott hat dich so gemacht und gewollt, wie du eben bist. Und so dürfen wir leben für Gott. Wozu sind wir hier? Aber um für Gott leben zu können, muss natürlich die Beziehung zu Gott in Ordnung sein. Und deshalb ruft Gott zur Umkehr. Und er hat dazu alles getan. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, damit wir Menschen die Möglichkeit haben, durch Jesus zu Gott zu kommen. Denn Jesus konnte freimütig sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, zum Vater, denn durch mich. Und wenn ich diese intakte Beziehung zu Gott habe, dann weiß ich auch, wo die Reise hingeht. Und ich bin so dankbar, dass der 61-jährige Joachim, den ich morgen in Lippstadt beerdige, genau das wusste. Ich bin bei Gott und ihm geht's besser. Für ihn sind alle Fragen geklärt. Für uns bleiben viele Fragen offen, auch heute Abend. Aber wir dürfen wissen, wenn ich ein Leben mit Jesus Christus führe, dann darf ich eines Tages auch bei ihm sein. Und das macht das Leben reich. Denn wer den Sohn hat, schreibt Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 5, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und diesen Glauben, den wünsche ich dir von Herzen. Und zu diesem Glauben, zu dieser Beziehung zu Jesus Christus, lädt Gott ein. Und diese Einladung darfst du annehmen. Und dann hast du auch klare Antworten auf diese existenziellen Fragen. Woher? Wozu? Wohin? Und es ist wichtig, dass wir diese Frage klar beantworten können, damit unser Leben Halt hat und wir in dem Bewusstsein leben, ich darf mich nützlich machen für diesen unveränderlichen Bezugspunkt, für meinen Schöpfer, den Gott im Himmel. Amen. Wir neigen uns zu einem Gebet. Lieber Vater, hab herzlichen Dank, dass wir aus deiner Hand hervorgegangen sind. Du bist unser Schöpfer und dir geben wir an diesem Abend alle Ehre. Und lieber Vater, wir wollen dir auch herzlich danken, dass wir als kleine Menschen uns nützlich machen dürfen für dich, den allmächtigen Gott. Aber wir wissen, dass es dazu notwendig ist, dass unser Verhältnis zu dir in Ordnung kommt. Und da danken wir dir für die Möglichkeit, neues Leben durch den Glauben an deinen Sohn Jesus Christus zu empfangen. Das ist Gnade, das ist ein großes Geschenk, das du uns machen willst. Und so bitte ich dich, dass heute Abend doch solche, die diese lebendige Beziehung zu dir noch nicht haben, im Glauben zu deinem Sohn Jesus Christus kommen und neues Leben empfangen. Herzlichen Dank, lieber Vater, dass wir uns dann als Kinder Gottes nützlich machen dürfen für dich. Und das schenk uns allen, die wir uns bekennen als Kinder Gottes, dass wir Nutzen bringen zu deiner Ehre in dieser Welt. Herzlichen Dank, dass du uns liebst und dass deine große Gnade uns auch heute Abend ganz nah zu dir ruft. Amen. Bevor ich noch mal kurz erkläre, wie man zu Jesus findet, habe ich euch auch heute Abend sowie heute Morgen einfach ein paar Buchtipps rausgesucht, die das Thema von heute Abend vertiefen. Klaus Eickhoff, ich sage mal gerne, ist ein Urgestein der deutschen Evangelisten, die ähnlich wie ich eine Botschaft verkündigen vom Leben zum Leben. Und er hat ein kleines Büchlein geschrieben, Leben und wozu, wo es um die Frage von heute Abend geht. Und dann habe ich euch zwei Bücher von einem Arzt mitgebracht. Dr. Wolfgang Frehmann war viele Jahre mein Hausarzt und er hat sich unter anderem mit dem Fitnesstraining für die Seele beschäftigt. Unser Körper, den halten wir ja im Idealfall durch gute Ernährung und Sport fit. Aber die Frage ist, was tun wir für unsere Seele? Und darum geht's ja heute Abend. Seele, du hast viele Güter liegen, sagt Jesus, aber im Grunde bist du ein Dummkopf, weil du das Wesentliche aus dem Auge verloren hast. Und hier versucht Wolfgang Frehmann, uns aufzuzeigen, wie unsere Seele fit wird für ein erfülltes Leben. Und er geht im Grunde, im Bild gesprochen, mit uns in ein Fitnessstudio. Nur ist da kein Gerät, wo man die Muskeln trainiert, sondern da findet man dann Geräte wie Liebe und Nächstenliebe, Frieden und Freude, Dinge, die im Du, im Gegenüber, das Leben reich machen. Und da habe ich gedacht, auch dieses Buch möchte ich einmal empfehlen, weil ich weiß, dass es auch heute Abend gewiss manche gibt, die ähnlich wie ich im Rentenalter sind, aber irgendwie jenseits der Mitte mit 60 auf einmal merken, was soll ich jetzt machen? Was hat mein Leben noch für einen Sinn? Ich habe keine Arbeit mehr, meine Kinder sind erwachsen. Jenseits der Mitte fängt man wieder neu an, über sinnvolle Aufgaben nachzudenken. Manche fangen ja dann an, ein Gewächshäuschen zu bauen, züchten Kohlköpfe, aber sie merken auf einmal auch, das macht das Leben nicht reich. Und wie kann ich mein Leben jenseits der Mitte wirklich gut gestalten? Und da gibt es so manche Stolperfallen für Senioren, so nennen wir uns ja. Und Wolfgang Freemann behandelt das. Und er schreibt über die Auszeit, er schreibt darüber Ehe und Sexualität im Alter, über Single-Dasein, über Ehrenamt, Gemeinde, auch über Krankheit im Alter und Vorsorge, was man alles bedenken muss, damit das Leben weiterhin sinnvoll gestaltet wird. Nun, am Ausgang bekommt jeder von euch so ein Blatt. Und dieses Blatt aus der Reihe, das Wort für heute, beschäftigt sich heute Abend mit der Frage nach dem Sinn. Wer bin ich eigentlich? Und darin findet ihr auch ein sehr lebendiges Zeugnis einer Frau, die mit etwa 60 diese Frage gestellt hat und beschreibt, wie sie zu Jesus gefunden hat. Aber in diesem Blatt, und das werdet ihr jeden Abend bekommen, findet ihr auch diese 5 Schritte in ein neues Leben. Damit am Ende keiner sagen kann, ja, ich weiß aber noch gar nicht, wie man ein Leben mit Jesus Christus beginnt. Diese 5 Schritte kannst du dir in aller Ruhe zu Hause durchlesen. Du kannst dir einen ruhigen Ort suchen, wo du das tust, was hier steht. Und hier heißt es ja als erstes, bete zu Jesus. Manche sagen, ich kann nicht beten. Aber du kannst mit Jesus auf ganz natürliche Weise reden. Sag mal gerne, tu so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Bring einfach das zum Ausdruck, was dir heute Abend auch wichtig geworden ist. Aber bedenke, wenn du mit Jesus Christus redest, es ist eine Respektsperson, es ist der Kyrios, es ist der Herr. Und dann darfst du ihm bekennen, was du erkannt hast, vielleicht, dass du bisher ohne Gott gelebt hast und dass du jetzt auch erkannt hast, dass da irgendwas in der Beziehung nicht stimmt, darfst du ihm alles sagen. Dann bitte den Herrn Jesus Christus, in dein Leben einzukehren. Und dann darfst du ihm danken, dass er für dich bezahlt hat, alle Schuld am Kreuz von Golgatha, und darfst dieses neue Leben in Jesus Christus für dich ganz persönlich annehmen. Das kannst du alles in aller Stille zu Hause machen. Aber es ist wichtig, dass du das mal jemandem erzählst. Und dazu sind wir da. Die Bibel sagt, mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Behalte es nicht für dich, sage es jemand. Aber ich weiß auch, dass es für viele eine große Erleichterung ist, mal mit jemand zusammenzubeten. Und dafür sind wir hier. Wir wurden vorhin schon darauf hingewiesen, es gibt hier Seelsorgerhelfer, die gerne mit dir reden wollen. Sprich sie einfach an. Du kannst auch mich ansprechen. Wir haben hier in diesem Zelt die Möglichkeit, hinter dieser Wand auch ungestört miteinander zu reden. Aber du musst das wollen. Wir laden dazu ein, zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Das ist eine Riesenchance, aber du musst das wollen und du hast auch die volle Verantwortung für das, was du tust. Und von daher dürfen wir dich immer wieder auch bewusst in diese Entscheidung rufen. Und ich wünschte sehr, dass du das nicht auf die lange Bank schiebst, sondern dass du diesen Schritt hin zu Jesus Christus tust, denn davon hängt deine Ewigkeit ab. Es ist eine lebensentscheidende Frage und die Antwort, die du Gott geben kannst und möchtest, ja Herr, ich will mit dir leben, die hat weitreichende Konsequenzen für die Ewigkeit. Und deshalb lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Ich lade auch ein für morgen Abend. Morgen Abend haben wir die schwierigste Frage dieser ganzen Themenreihe. Leid, wie kann Gott das alles zulassen? Die Leidfrage ist für mich die rätselhafteste unseres Seins. Warum muss der Mensch leiden? Warum gibt es so viel Unrecht in dieser Welt? Warum setzt Gott diesem ganzen Unrecht keinen Stopp, wenn er doch allmächtig ist? All diese Fragen werden uns beschäftigen, aber vor allen Dingen auch die Frage, da hat jemand immer gesund gelebt und ist plötzlich unheilbar krank. Wie gehen wir denn damit um? Und entweder macht uns das Leid fertig oder wir werden irgendwie mit dem Leid fertig. Und darüber wollen wir uns morgen Abend Gedanken machen. Betet auch für den morgigen Abend, bringt andere mit und wir wollen einfach mal sehen, was die Bibel zur Leitfrage zu sagen hat. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen gesegneten Abend, noch gute Gespräche, nutzt die Möglichkeit auch im Bistro noch miteinander zu reden. Die Gnade sei mit uns, Gott segne und behüte uns und schenke uns auch einen trockenen Heimweg. Bis morgen.